Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem teuflischen Dreier. Und ja, wie so schön man schön sagt, den kann man natürlich nicht alleine machen. Deshalb habe ich heute hier in nicht ganz alphabetischer Reihenfolge einmal den Micha. Hallo Micha.
Juhu.
Und den Sascha.
Hallo. Ho, ho, ho. Zum teuflischen Dreier.
Ja. Was tun Männer in den 40ern samstagabends? Sie unterhalten sich.
Sie haben Kinderdienst und nutzen die Zeit, wenn sie eh nicht raus können, um zum Beispiel aufs Sportfest zu gehen, was nebenan stattfindet. Setzen sie sich an den Rechner und machen einen Podcast mit guten Freunden, die sie zum Teil noch nie in ihrem Leben gesehen haben.
So sieht's aus. Und währenddessen starren sie auf ihren Pool, der gerade vollläuft vor der Tür und lassen sich selber ein bisschen volllaufen mit komischen Getränken, die das Eheweiber angekarrt hat. In meinem Fall ein Lillet oder Lillette, keine Ahnung, mit Gin Tonic. Und es ist genauso ein neumodischer Fuppes, glaube ich, wie irgendwann mal Aperol Spritz, aber es hat ein paar Umdrehungen und es weiß zu gefallen.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte gedacht vom Foto her, dass das Aperol Spritz sei, aber ist es nicht.
Nee, so weit ist es noch nicht, mein Freund.
wie hieß das Wort, was du gerade gesagt hast zu deinem Drink? Das hat mich total fasziniert.
Also man schreibt es Lillette.
Du hast so eine Beschreibung genommen. Was ist eine Beschreibung dazu gesagt? Das ist ein...
verdammt. Spul mal kurz zurück, Gregor.
Ja, warte. Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir schon mal Sascha hier haben in unserer illustren Runde, ne? Sascha, hast du was gekauft in letzter Zeit?
Nein, aber was soll ich sagen? Ich habe heute den Pool aufgebaut.
Nein, jetzt ohne Quatsch.
Ohne Alter, Quatsch. Geil.
Ich habe meinen gestern aufgebaut, aber ich hatte jetzt heute erst richtig mit der Flutung angefangen, weil es gestern zu spät war.
Ding.
Ich wollte es nicht in meiner Nacht lassen.
Ich wollte es eigentlich heute fluten, aber ich musste erst noch ein Leck dichten sozusagen.
Oh.
Ja, ich hatte eine Leckage, die ich schon eine geraume Zeit in diesem Pool habe. Und die letzten Male habe ich sie immer erst geflickt, als die Leckage quasi, als der Pool schon halb gefüllt war. Mhm. Dann habe ich gedacht, so dieses Mal guckst du vorher, ob du irgendwelche Lecks hast. Und dann hat sich tatsächlich der Flicken vom letzten Jahr mittlerweile gelöst. Und ich habe gedacht, ja, kein Problem. Du hast ja noch das Pool-Flick-Zeug im Schuppen liegen. Nur dummerweise ist wohl mit den Jahren die Pool-Flickzeug-Creme hart geworden, der Kleber. Und der war nicht mehr zu gebrauchen. Also musste ich nochmal, Micha, du kennst das Dilemma, dann musste ich leider nochmal zum Baumarkt fahren.
Ah, das kenne ich. Hast du gesagt, einmal frisch vulkanisieren.
Und dann habe ich quasi mir einen neuen Pool-Kleber gekauft und tatsächlich nichts anderes, obwohl ich natürlich auch noch die Gelegenheit genutzt habe, eine ausführliche Runde durch unseren lokalen, kleinen, beschaulichen Dorfbaumarkt zu drehen.
Kenne ich. Das ist pures Zen, wenn man da durchgeht. Also bei mir ist mein Pool hat witzigerweise auch eine kleine Leckage, auch schon seit bestimmt 2 Jahren. Aber die muss ganz, ganz winzig sein und etwa so an der gleichen Stelle auf dem Boden. Und ich merke, je voller er wird, je weniger leckt es. Also muss da irgendwie der natürliche Druck von oben, muss das so ein bisschen mit abdichten und der Aufwand, das Leck zu suchen, das wäre zu groß. Also da geht, glaube ich, in der ganzen Saison noch kein Glas Wasser durch.
Echt? Also man glaubt es kaum. Also der Wasserdruck, das ist der Wasserdruck. Irgendwann ist natürlich Schluss. Also
dann fliegen die Bolzen raus.
Also ich google immer noch das Wort Lektage, aber macht ihr mal.
Lektage.
Eine Lektage. Das ist Gregors Lektage-Lektüre.
Ja.
Und das Loch ist quasi so groß, ungefähr wie hinten der Druckknopf von einem Kugelschreiber.
Oh, nee, das ist aber schon groß. Nee, also meine ist wahrscheinlich so groß wie das vordere Loch vom Kugelschreiber, wenn überhaupt.
Und man glaubt nicht, wie viel Wasser durch so ein kleines Loch auslaufen kann, binnen kürzester Zeit.
Kommt auf den Druck an.
Ja, aber wenn halt
in der Lampe,
wenn halt 96 cm Wasserdruck drauf sind, alter Feuerwehrmann, dann ist das ja quasi das mindestens 1000 Bar.
Oh Mann. Nee, also ich glaube, dass mein Loch genauso eigentlich auf dem Boden ist. Und quasi rundherum drückt ihr das Wasser dann aus. Es ist alles nicht so ganz eben. Ne? Ist ja ganz normal auf dem Rasen. Hab dann zwar so Folie und Poolmatten drunter liegen. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich den dichtenden Effekt haben bei mir.
Das habe ich auch gehofft, aber das hat dann irgendwie doch nicht so. Manchmal ja, aber das war dann teilweise wirklich so. Aber dann waren die Kinder drin und dann haben die Kinder so an diesem Pool gewackelt, dass die Leckage dann doch wieder offen war. Man sollte Kinder nicht in den Pool lassen.
Ganz einfach. Ich denke da tatsächlich an den Liebling, an den Simpsons-Gag mit, mein Gott, irgendetwas verstopft die Rutsche.
Das kann kein ein paar Mensch Kinder sein. Durch.
Wir haben eine Verstopfung in Sektor 7G.
Ja, genau. Schickt noch ein paar Kinder durch. Oh nein! So, Leckage habe ich gegoogelt. Gibt es wirklich? Habt ihr mich nicht verarscht?
Das ist was hast du denn, was hast du denn unter dem Pool?
Ja, der nimmt den selbstdichtenden Schöpfbolzen.
Ja, ich weiß. Die Handwerkerkönige.
Was hast du denn neben dem, also hast du denn unter deinem Pool? Also ich habe ja so eine Kunstrasen.
Nee, also ich habe einmal so eine normale Folie, also wirklich nichts Dickes, einfach nur eine Folie. Und dann hatte ich mal auch im Baumarkt meiner Wahl, hatte ich mal solche kleinen, großen Puzzlematten gekauft.
Wie so, ach, die haben
ja
schon.
Ja, die mal so ineinander
stecken. Da bin ich schon rumschlawenzt um diese Dinger rum und habe gedacht so, ach, eigentlich ist das schon geil, aber brauchst du die wirklich? Ich habe ja so ein, ja, einfach so ein Kunstrasenteppich sozusagen drunter gelegt.
Also nicht hat dieser, wahrscheinlich den gleichen Effekt. Also,
nicht dieser Kunstrasen logischerweise, sondern einfach nur ein grüner Teppich, den man halt so.
Ich kann mir das vorstellen, so ein dicker Filz irgendwo.
Genau,
so ein
genau, genau. Aussieht. Nee. Und der tut schon seit vielen Jahren gute Dienste unter dem. Ich habe ihn heute auch wieder abgesaugt. Erstmal drüber gebürstet und dann abgesaugt und dann den Pool draufgestellt, damit da wirklich auch nichts durchragt, was den Pool kaputt, noch weiter kaputt machen könnte, als er ohnehin schon ist.
Ja, witzig ist immer, wenn man das Ding abbaut, dann sieht es immer aus wie so ein Kornfeldkreis. Du hast genau eine große, platte Stelle drin.
Und, aber wirklich platt. Ja, Gregor, ja. Das sind Gewichte, das glaubst du gar nicht, ja? Was so ein Pool wiegen tut. Ja?
Aber Gregor,
da ist der Rasen auch richtig platt an der Stelle.
Ja. Der hatte auch mal einen Pool, glaube ich. Der hat mir auch mal
Bilder vom Pool geschickt. Tatsächlich. Ja, aber das ist jetzt im Moment, jetzt bin ich einfach nur aus, Bock, den aufbauen zu lassen, wohlgemerkt. Ich finde, ich bin ein Fan davon,
Position.
Aber ich bin vor allen Dingen ein Fan davon, dass, ich sage immer, lass die Profis das machen. Weißt du? Ha? Und das ist einfach nicht, ich bin eher die Künstlerseele, weißt du? Und die bezahlende Seele auf jeden Fall.
The Brain.
Während bei euch also die Pudel stehen, ich sehe, ihr seid vorbereitet auf den Sommer. Aber Sascha, nochmal, du warst ja so halb auf der FedCon, habe ich gehört.
Ich war so halb auf der FedCon. Also ich war, es begab sich zu einer Zeit, dass
es herrschte Aufruhr im galaktischen Senat, als mehrere tausend Sonnensysteme. Nein. Dann kamst du.
Das ergab sich wirklich hervorragend, dass nämlich meine Nichte nicht nur in Bonn wohnt, sondern auch Konfirmation hatte. Für meinen Geschmack, ich habe es schon getwittert, war bei der Konfirmationsmesse viel zu wenig Weihrauch und Mariengesänge.
Oh, oh Gott, oh Gott.
Das Lustige war, dass die Pfarrerin irgendwie sagte so in ihrer Predigt oder was es auch immer ist, in ihrer Ansprache, Weiß nicht, wie das bei den Protestanten heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt so, naja, ich werde ja oft, die Leute gucken mich ja oft komisch an und sagen, was, du bist Pfarrerin? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und ich drehte mich zur Frau um und sagte so, also für mich sieht die aus wie eine typische evangelische Pfarrerin.
Also Role Model eigentlich.
Ja, wenn du im Lexikon unter evangelische Pfarrerin nachguckst, wäre ein Bild von dieser Frau gewesen. Also das wäre so
Ah, okay. Potschnitt, mit anderen Worten.
Ich meine,
dunkelbraune Haare, Potschnitt?
Nee, kein Potschnitt, aber dunkelbraune Haare, bis zu den Schultern lockig. Mhm. Und ich sag mal, der Talar ist so ein untrügerisches Zeichen. Aber den wird sie in ihrer Freizeit vielleicht nicht an. Heißt das Talar bei Protestanten? Ich weiß es nicht.
Ich bin auch nicht sicher. Also, wer Katholik, weißt du?
Wäre ja komplett aus allen Clubs da raus. Ne?
Ja, ja. Ich darf nicht. Kann da nicht raus. Ja. Meine Mutter ist sehr stark. Und schnell. Und das sind beides Eigenschaften, die mich halten. Also du hast quasi diese Veranstaltung genutzt.
Also ich war genau bei der Konfirmation der Nichte und die war ohnehin in Bonn und die älteren Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht, dass ich mal vor 3 Jahren auf der FedCon war und da habe ich auch bei meiner Schwester in Bonn geschlafen, was immer ganz praktisch ist. Das sind irgendwie mit der Strabar vielleicht 5 Stationen und dank 9-Euro-Ticket musste ich noch nicht mal groß drüber nachdenken, welche Tarife ich dafür löhnen musste, sondern ich habe einfach das 9-Euro-Ticket gelöst und habe mich
in die geil,
ne? nächste Straßenbahn gesetzt. Und war binnen kürzester Zeit dann beim Maritimhotel. Stieg dann aus in der Ernst-Palm-Allee, glaube ich, heißt das Ding. Ging Richtung Maritimhotel und das erste, was ich sah, war Mr. Spock, der Captain Picard interviewte.
Ja.
Und zwar das Aufnahmegerät war der Tricorder.
Natürlich. Also
der klassische Tricorder, draus guckte ein Kabel und dran war angeschlossen ein Mikrofon. Und ich kam da an und dachte so, endlich normale Leute.
Das ist geil, wenn du da hingegangen wärst und gesagt hättest, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich diese Fatcon finde, von der ich so viel höre?
Genau. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Das erste, was ich sah, war eine Gruppe Leute in Militäruniform und ich nehme an, dass es Stargate-Fans waren.
Oh.
Ich habe
hoffentlich, nicht, oder? Es war Vorbereitung für irgendwas anderes. Ne? Also
die hatten so ein Z überall dran. Ich nehme an, das
war... Ach so, ja.
Stargate.
Könnte auch sozusagen ein Vertriebsseminar gewesen sein.
Ja, das war sicher einmal das oder das Chevron 11. Weißt du? Chevron Z.
Chevron Z. Ja, und dann habe ich mich dann gemütlich in den Biergarten gesetzt, wo ja schon Trek am Dienstag Audienz hielten sozusagen.
Dann wäre jetzt mal eine Frage, also du warst nur dann so außen auf dem Gelände und so.
Genau.
Hat es also keine richtige Karte oder so?
Nee,
oder?
Das ist ja das Schöne bei der FedCon, du musst ja nicht mal eine Karte haben. Du kannst dich einfach in den Biergarten setzen und dann triffst du da J und die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es hat nicht lange gedauert, ich musste noch nicht mal irgendwie schreiben oder anrufen oder was weiß ich was, sondern der Biergarten ist ein universeller Treffpunkt bei der FedCon. Man muss nur lang genug da warten, da sitzen und dann kommt quasi jeder irgendwann mal vorbei. Sei es Brent Spiner oder R2-D2 oder C3PO. irgendwer wird da schon vorbeikommen. Sie werden zu dir kommen.
Ah.
Ja. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht so, ja, jetzt muss ich vielleicht noch Alex anrufen, weil ich wusste, dass der da ist vom Grauen Rad. Aber da war er auf einmal da. Und dann dachte ich so, oh, guck mal, da ist ja Alex.
Cool.
Super. Dann habe ich mich dann lange mit Alex unterhalten, bevor er dann weiter musste zum Panel von, oh Gott, er hat es erzählt. Es war um 18 Uhr das Panel, das kann ich zumindest sagen, aber hört es im Grauen Rat nach. Wir haben auch mal kurz das Mikrofon ausgepackt, was dann gecrashed wurde von Trek am Dienstag und von Nerdizismus.
Sind die alle dann in der Folge zu hören? Im Grauen Rat, in dem deutschsprachigen?
Ja, sie sind alle zu hören. Also Chris ist nicht zu überhören. Chris hat ja ein Organ. An dem Tag oder an dem Wochenende hat er nochmal auf 11 gedreht, sein Organ. Sein Horgan sozusagen. Chris von Nerdizismus hatte einen absolut geilen Anzug an. Das war nämlich ein Anzug, ein richtiger Anzug, aber im Weltraumanzug sozusagen, also mit Weltraummotiven drauf. Kennst du von Saturday Night Live Space Pants?
Ja,
so das ungefähr.
Ich in Grün, glaube ich, oder? Hatte er? Ich hab, glaube ich, Fotos gesehen davon. Also,
nee, das war mehr Lieder.
Okay, irgendwas habe ich auf jeden Fall da gesehen, habe ich auch den Anzug habe ich auch bewundert. Tatsächlich.
Und seine Taschen. Generell. Seine Taschen waren gefüllt mit Killepitch Fläschchen und davon hat er das ein oder andere kredenzt.
Ja. Wahrscheinlich mit allen, die da saßen, hoffentlich.
Wir haben ihn angesprochen und gesagt, sag mal, im letzten Jahr gab es ja überall Killepitch. Und dann hat er gesagt, Moment mal. Und dann hat er in seine Tasche gegriffen und hat zwei Killepitch rausgezogen für Alex und mich. Und dann haben wir da gemütlich noch Killepitch gesoffen.
Sehr schön.
Und es war nicht die letzte Flasche, die er aus dem Anzug zog. Dann kam er nämlich mit einer Blisterpackung an. Wie man das kennt von der FedCon. Also, wie gesagt, 2019, ich habe da ein Foto von unserem Podcaster-Tisch gemacht, irgendwann 2019, der war voll mit Bierflaschen und Killepitch. In diesem Jahr schwierig, weil das Maritimhotel ganz offensichtlich Personalprobleme hatte.
Okay.
Und es gab halt Verzehrmarken, wie man es früher aus den, kennt ihr das noch, aus den Discos
der 90er? Ja, Alter, ich habe das gehasst,
ey. Ich auch.
Ich habe das. Es waren immer, du hast immer am nächsten Tag noch zu viele über gehabt, weil du die in größeren Kontingenten nehmen musstest. Und um 3 Uhr morgens, als du schon lattenstramm warst, es nochmal für eine gute Idee gehalten hast, nochmal 20 Euro nachzuwerfen. Mhm.
Du kannst ja, natürlich
ja. Weil rein so theoretisch gelocht wurde, ne?
Genau.
Ja, ja. Mit so einem ja. geilen Stempelding. Oder
ja, ja. Genau so war das. Das wurde abgestempelt. Nicht gezangelt mit einer Zange, sondern mit einem Stempel. Mhm. Ich hatte einen Stempel und ich durfte ihn benutzen.
Also, das hättest du einen eigenen mitbringen können.
Ich hätte meinen Kevin Sorbo-Stempel mitnehmen sollen.
Wollte ich gerade sagen.
Das wäre super. Geben Sie mir ein verdammtes Stempelkissen und bewegen Sie sich nicht.
Oh. Genehmigt. Oh, eine Verzehrkarte. Abgestempelt, genehmigt von Kevin Sorbo. Dann lasse ich sie passieren.
Es wäre super, wenn Kevin Sorbo auch auf der FedCon gewesen wäre und gesagt hätte, dann werde ich das wohl genehmigt haben.
Ich kann mich nicht erinnern, diesen Stempel drauf gedrückt zu haben. Es wird wohl so gewesen.
Ich brauche diesen Stempel. Das kann nur ich werden. Ich meine, ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwer auf so eine Idee kommt, der nicht Kevin Sorbo ist? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ne? Ja, aber war auf jeden Fall ganz lustig. Also ich habe da und das hat aber zur Folge gehabt, dass ich eigentlich gedacht habe, ich setze mich in den Biergarten und trinke einen namensgebendes Getränk und oder einen Kaffee. Nichts dergleichen ist passiert. Alex hat mir zwar angeboten, auf seine Stempelkarte zu trinken, aber wir sind irgendwie auch nicht dazu gekommen, weil wir uns einfach festgequatscht haben. Mhm. Und dann kamen wirklich viele, viele interessante Leute. Ich habe auch viele interessante Leute kennengelernt, die ich so, deren Namen ich so von Twitter kenne, die ich jetzt mit einem Gesicht verknüpfen kann. Mhm. Und, das wird dich freuen, Gregor, ich sah Janett vom Orville Radio. Ja, von Weitem. Und da bin ich natürlich auch gleich hingespiecht. Und sie sagte so, Mensch, ich war heute irgendwie genau mal 20 Minuten draußen und das waren die 20 Minuten, die du abgepasst hast. Und ich so, yes!
Ach, du wusstest nicht, dass sie da ist?
Ich wusste, dass sie da ist, weil sie einen Vortrag gehalten hat über Mars Rover.
Okay. Cool.
Und aber ich habe halt gehofft, dass sie draußen ist. Ich hätte sie sonst auch mal angeschrieben, aber das hat sich quasi erübrigt.
Ja, das ist ja ein Durchmarsch gewesen für dich.
Und wir haben ein bisschen über diverse Star Trek-Serien gesprochen und wir haben logischerweise über The Orville gesprochen. Die erste Folge war da zwar schon draußen, aber wir hatten sie beide noch nicht gesehen. Aber wir sind uns beide übereingekommen, dass wir uns diese Folge angucken und sollte sie sehr gut sein, dann machen wir auf jeden Fall diesen Orville-Podcast weiter. Bei der letzten Staffel war es ja ungefähr so, war das große Problem, dass wir am Ende sehr unter Zeitdruck standen. Also wir haben ja immer gesagt, wir veröffentlichen zum deutschen Veröffentlichungszeitpunkt. Und es hat uns halt sehr unter Druck gesetzt, weil wir dann irgendwann jede Woche eine Folge aufzeichnen, schneiden und veröffentlichen mussten. Und das war dann mehr Arbeit als Vergnügen am Ende.
Ja, klar. Ja.
Und den Druck wollen wir uns nicht mehr machen, aber wir wollen auf jeden Fall zur neuen Staffel was machen und wir haben beide die erste Folge schon gesehen inzwischen und sind beide sehr begeistert und es wird auf jeden Fall auch eine dritte Staffel The Orville Radio geben.
Cool. Sehr schön.
Ihr habt es hier gehört.
Zum ersten Mal. Tatsächlich. Aber da eine Frage, die ist jetzt überraschend ja auf Amazon aufgetaucht.
Ja, quasi, ja, das so war da auch noch nicht abzusehen, weil es hieß irgendwie Disney Plus. Ich bin total irritiert.
Ja, es gehört eigentlich auch ein bisschen dazu, aber diese Hulu-Geschichte ist ja, aber es ist wieder, weißt du, Rechte Deutschland und pipapo. Du weißt, in Deutschland gibt es mit den Rechten immer Probleme. Ja. Weißt du? Aber
da sagst du das, ich wohne im Osten.
ich weiß. Aber ich habe tatsächlich jetzt erst lernen müssen, dass die Folge gar nicht auf Deutsch veröffentlicht ist, sondern auf Englisch. Also sie ist in Deutschland, man kann sie kaufen über Prime, beziehungsweise über Amazon, aber sie ist nicht auf Deutsch.
Ja, das fand ich verwirrend. Ne? Aber das liest sich im ersten Moment so, als ob es auf Deutsch wäre. Ne? Weil ich war schon kurz davor, aber aufgrund des Preises schon so ein bisschen gezuckt. Und dann beim näheren Hinsehen ist man auch aufgefallen, Englisch. Und da dachte ich mir, toll, nee, dann warten
wir mal lieber noch. Ich war auch überrascht, weil das alles so angekündigt wurde und dann hast du es überall so gesehen, so aus dem Ad-Hoc, ja, die erste Folge ist da und ist auch über und dann dachte ich auch, hey, mein Gott, da haben die dann doch die Synchronisation und so bezahlt und so. Aber nee, es ist tatsächlich jetzt erstmal auf Englisch nur verfügbar. Aber mein Gott, na gut, das sind wir ja aus anderen Franchises
sei gewohnt. Sei Englisch mit deutschen Untertiteln.
Ja, oder so, das kann auch sein, aber es ist trotzdem nicht dasselbe halt. Ne?
Ja, nee, da warte ich dann wirklich ab. Ich freue mich tierisch drauf.
Nee, ich lasse es mir.
Muss ich jetzt, wie ich Amazon Prime kenne, ist es Englisch mit hardcoded deutschen Untertiteln.
Ja. Und das DNJ, ne? Das nächste Jahrhundert.
Oh, ne? Ganz furchtbar.
Das ist immer noch in meiner Version von What We Left Behind, von der Doku, die ich bei Apple gekaufen musste, damit ich sie digital habe. Da steht es immer noch drin mit DNJ.
Das war in der Kinofassung aber genauso.
Ja, da ist es noch. Das haben sie nicht gefixt, tatsächlich.
Das war ein Jahr auch.
Ja, warum? Hätte ja sein können. Weil, aber DNJ, ich glaube, weißt du, seien wir mal ehrlich, das ist halt nicht mehr das nächste Jahrhundert, das ist halt TNG, und es ist halt auch nicht mehr Krieg der Sterne, es ist halt Star Wars. Machen wir uns nichts vor, egal wie das früher
Krieg
hieß.
Krieg der Sterne sag ich immer noch.
Ja, aber da sagst du gar nicht.
Und lustigerweise, mein erster Kontakt mit Krieg der Sterne war ein Buch, das Buch zum Film. Und das hatte wir hatten einen Schüleraustausch mit unserer französischen Partnerstadt. Und dann habe ich im Bus dorthin das Buch zu Krieg der Sterne gelesen. Mhm. Und in diesem Buch war die ganze Zeit von der Kraft die Rede. Das war auch eine sehr merkwürdige Übersetzung. Mm,
der sagt,
was zur Folge
der
hatte,
ja, ja.
Dass ich halt ständig, auch wenn ich mit Sebastian gesprochen habe, von der Kraft sprach. Und er meinte, das heißt doch die Macht. Dann sage ich, nein, hier steht aber die Kraft. Ich habe quasi das Buch zum Film vorm Film gesehen. Ja, also gelesen. Also nicht nur gesehen, sondern auch gelesen und dann den Film gesehen.
Es war so in Ordnung, die Macht und die Kraft und alles. Ich habe jetzt die Prequel-Trilogie mir nochmal angesehen, als jetzt Obi-Wan gestartet ist. Und das mit diesen Mini-Chlorianern ist so ein Riesen-Fail.
Geht nicht.
Ja,
geht
allein nicht. Das mit dem, er hat höheren Mini-Chlorianer-Wert. Ich habe sein Blut überprüft, er hat einen höheren Mini-Chlorianer-Wert als Meister Yoda. Da dachte ich mir, Mensch, ist ja wie bei Scientology.
Also was
der Wert entscheidet.
Ich habe für mich jetzt entschieden, die beste Prequel-Trilogie, was Star Wars angeht, ist die Zusammenfassung, die man vor der ersten Folge Obi-Wan sieht.
Ja,
weil da ist nämlich alles aufs Wesentliche drin. Die erzählt es perfekt. Jeder unnötige Scheiß ist raus und die ist kurz und knapp und die ist echt gut. Also die kann man sich anschauen.
Es ist wirklich so. Die ist 4-5 Minuten lang, aber die fast komplett. Ich habe noch nie so eine gute Zusammenfassung gesehen. Wirklich? Von wirklich Episode 1 bis 3 wird komplett in 4 Minuten super erklärt und du bist sofort in. Jetzt kannst du jedem sagen, der Obi-Wan gucken will, brauche ich dafür die alten Filme? Muss ich hier die Prequel-Trilogie gucken? Nein, reicht das Intro.
Und jeder, der sagt, muss ich mir wirklich die Prequels anschauen, sagst du, nee, musst du nicht.
Das ist wie die Diskussion mit, wenn Leute fragen, wie fange ich denn an, welche Filme gucke ich denn zuerst und so. Und ich bin tatsächlich ein Verfechter von der, wie es bei Big Bang Theory hieß, wir gucken den Film in der Reihenfolge, die George Lucas für uns vorgesehen hat, tatsächlich. Und man fängt mit Episode 1 an, weil Episode 1 lässt man hinter sich und geht nicht drauf zu. Weißt du? Das ist meine Argumentation.
Nee, also ich erwarte in Episode 2, wenn du mit Episode 1 fertig bist.
Oh Gott, das hatte ich total vergessen.
Sand. Ich hasse Sand, Gregor.
Da muss ich nochmal kurz den Rolltext lesen. Betrunken. Es herrscht Aufruhr im galaktischen Senat. Mehrere tausend Sonnensysteme haben ihre Absicht erklärt, auf ihre aus der Republik auszutreten.
Das hatten wir eben ja schon.
Also die Separatisten unter der Führung des mysteriösen Count Dooku machen es der kleinen Gruppe von Jedi schwer, Frieden und Ordnung in der Galaxis aufrechtzuerhalten. Es wäre viel witziger, wenn es wirklich jemand betrunken sprechen würde.
Also dann lieber Star Wars ob Kölsch, wo der Imperator auf Darth Vader trifft und sie erstmal das kölsche Grundgesetz runterbeten.
Das ist super auf Hessisch. Also, aber ansonsten gab es noch andere Highlights im Biergarten der FedCon oder willst du, sagst du, hey, hört den Grauen Rat, da kommt jetzt demnächst
hört am Dienstag den Grauen Rat, da kommt, also das ist nicht lange, vielleicht 5 Stunden, 20 Minuten und wir sind so abgeschwiffen ohne Ende. Wir haben über Doctor Who geredet, wir haben über Star Trek geredet, wir haben über Star Wars geredet. Ihr hört den besoffenen Chris ins Mikro schreien hin und wieder aus dem Hintergrund. Wir führen tiefgründige Gespräche mit Sebastian vom Trek am Dienstag. Simon zerrt Sebastian vom Mikro weg. Weil es ein Foto super. Gibt mit einer Hörerin oder einem Hörer, ich hab's ja vergessen, mit einem Höri. Und einer Höri-Person.
Also richtig und eskaliert.
Ja, es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich habe euch ja geschrieben, wie die Konfirmationsfeier war und ich habe mich dann teilweise sehr zurückgesehnt nach den normalen Leuten auf der FedCon.
Oh, ich hatte es so gespürt. Ne? Ich habe, wie du das geschrieben hast, gerade bei meinen Schwiegereltern auf der Couch gesessen, hat man, glaube ich, das dritte Stück Kuchen reingefahren und dachte man nur, boah, der Arme.
Ich hab nur gedacht, das hat er verdient nach gestern. Also ein bisschen innerlich habe ich ein bisschen gedacht. Weißt du, ich habe gedacht, das hat er, weißt du. Aber es ist tatsächlich, also die Quintessenz dessen ist, FedCon reicht auch Biergarten, oder
was? Ja, auf jeden Fall. Also ihr könnt, also im nächsten Jahr, ich denke mal, ich werde dann wieder meine Schwester heimsuchen sozusagen, weil dann habe ich quasi eine kostenlose Unterkunft in Bonn. Und da werde ich vielleicht mir auch wieder eine Karte besorgen für die FedCon. Und mich dann dahin begeben. Aber wenn ihr einfach nur mal einen Tag vorbeikommen wollt, setzt euch einfach von früh bis spät in den Biergarten. Vielleicht ist dann nächstes Jahr wieder die Personalsituation so entspannt, dass man auch draußen nicht verdurstet im Biergarten. Ja, das
könnte man wirklich machen.
Ja, tatsächlich.
Interessantes Detail am Rande war übrigens, dass überall draußen, ich hoffe nur draußen, im Garten Rattenfallen verteilt waren.
was die alles tun, um Mitarbeiter heutzutage zu kriegen. Ne? Aber ich habe gehört, es gibt keine EC-Kartenmöglichkeit da.
Doch, es gibt einen EC-Kartenautomaten im Hotelfoyer, aber der ist traditionell irgendwie eine halbe Stunde nach Con-Beginn schon aus.
Ja, ich meine, dass du mit Karte bezahlen kannst.
Ach so.
Also du brauchst ja dann richtiges Geld. Ich würde dann so eine Fantasiewerbung bezahlen.
Ja. Also ich war von der Arbeit
das
mal da in der Nähe untergebracht. Ich nenne jetzt nicht.
Ich bin dran vorbeigefahren übrigens.
Das Haus, wo ich untergebracht war.
Ach so.
Ich jetzt nicht. Aber das war mit die schlimmste Übernachtungserfahrung, die ich jemals hatte, so qualitativ. Aber ich glaube, so rein aus nostalgischen Gründen und so, würde ich es vielleicht drauf ankommen lassen.
Ich hätte eigentlich tatsächlich fast schon mehr Bock, nur wegen den Leuten. Also, was ich alles so gesehen habe, da war auch so, also das halbe Twitter war da, die ganzen Podcast-Kollegen. Das hat mich tatsächlich mehr gereizt, als, glaube ich, der Rest tatsächlich.
Also, gefühlt war nur ich, du und Todde nicht da.
Ja. Sehr lustig war es halt vor 3 Jahren, da war zeitgleich halt das Podstock. Ja, und bei Twitter haben halt alle irgendwie so gesagt, so, ja, Podstock hier, Podstock da. Dann habe ich auch getwittert, so, also, wenn die coolen Podcasts sind alle gerade bei der FedCon. Macht ihr nur euer Podstock, aber die ganzen Nerd-Podcasts sitzen hier bei der FedCon und haben Spaß.
Ja, das ist ja auch, das ist jetzt einiges an Zeit dazwischen. Ich glaube, die nächste ist Ende Mai und ich glaube, das Podstock ist im Juli oder so.
Ja,
das
ist
einiges jetzt, an Zeit dazwischen.
Genau. Und es gab, du hast es ja schon irgendwie bei unserem Streamer-Chat angekündigt oder angesprochen, es gab Werbung für die Timelash auf der FedCon. Es wurden neue Gaststars angekündigt, die ich wieder vergessen habe inzwischen. Christopher Eccleston war auf der FedCon.
Ja.
Jetzt, ach, soll ganz Christopher Eccleston. Das hat sich Alex angeguckt.
Ja, stimmt. Ah, und der soll ganz gut drauf gewesen sein.
Ja, Alex war so gut drauf, ja.
Ja, ja, und der, er so wie er auch und Christopher Eccleston.
Eccleston. Ja, auf jeden Fall, der junge Mann ist nicht bei der Timelash dabei, aber ich kann dir sagen, wer bei der Timelash ist, nämlich ich. Ich habe jetzt die Übernachtungsmöglichkeit, die Pension klar gemacht. Wo dann quasi auch Familie Erler mit Familie Mary vom Grauen Rat unterkommen wird.
Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Also wir sind auf jeden Fall dabei bei der Timelash. Also
kündige ich das jetzt auch an. Ich bin auch auf jeden Fall da. Aber eigentlich auch mehr, weil ich Bock habe, euch zu treffen. Tatsächlich.
So.
Was ist denn die Timelash? Nein, auch für den Rest. Kassel.
Mann. So, Micha. Was machst du denn vom 21. bis 24.10.?
So. In Kassel hast du eine Chance, das ist auch nur eine Stunde von mir entfernt. Das heißt nicht, dass ich
mit der Bahn scheitere. Das muss ja ewig weit von mir weg sein.
Ja, ja. Oh ja, Kassel, erkennst du, es ist eine sanfte Steigung.
Und nimm dir was zu essen mit.
Ja, ja. Mhm. Also das finde ich aber gut. Ihr hattet diesen Plan, glaube ich, auch schon mal, ne? Mit dieser quasi gemeinsamen Unterkunft da, ne? Und so.
Ja, ja, weil die Timelash ist ja auch mehrfach verschoben worden und jetzt machen wir es quasi wirklich wahr.
Ja.
Und werden dann im Anschluss wahrscheinlich nochmal eine Woche zu meinen Eltern fahren und dann an einen Freizeitpark nach in die Niederlanden.
Und ja, aber ich kenne die ja gar nicht. Was soll ich denn da machen dann?
Wen?
Super. Ich fahre einfach mit. Ich fahre einfach mit dir mit, das merkt keiner.
Du sollst nicht mit mir in den Freizeitpark
gehen. Ich fühlte mich eben angesprochen, halt zu sagen, dann fahren wir zu deinen Eltern. Dachte ich mir, oh, jetzt will er es offiziell machen. Wer ist dieser Typ, der unseren Kühlschrank geplündert hat?
Und wer waren diese Leute? Ich habe keine Ahnung.
Das ist wohl wahr. Nein, aber dann werde ich mich auch. Ich sehe mich auf der Timelash dieses Jahr.
Sehr gut.
Aber über Sommer sagt dir doch auch, seid ihr irgendwo bei deinen Eltern oder so, Sascha.
Ja, aber das klären wir dann nochmal, wenn die Aufnahme
aus ist. Wollte ich gerade sagen. Keine Sorge, die Sehnsucht wird uns zusammenführen.
Ja, der Sascha, Durst wird uns zusammenführen.
Ja, also mit anderen Worten, ich bin ja schon echt gespannt auf die, der Dienstag kommt dieser. Bin mal gespannt, was ihr da so in 20 Minuten zusammengeschrieben
habt. Wir haben viel über Star Trek auch gesprochen. Wir haben über, ich hab's auch. Ich
konnte
auch
ja keiner an.
Ja, ich glaube, das ist in der Umgebung.
Wir haben, ich hab's ja auch schon getwittert. Ich habe Sebastian, glaube ich, von Trek am Dienstag fast so weit mittlerweile, dass er sich Star Trek Prodigy anguckt. Was für mich tatsächlich das beste Star Trek seit dem Ende von Deep Space Nine ist.
Ja, da wollte ich
mal fragen, klären, warum.
Weil es ist irgendwie, es schreckt mich optisch ein bisschen stark ab. Und dann denke ich mir aber immer, naja, She-Ra hat mich auch immer optisch abgeschreckt und zwar verdammt beste Zeichentrickserie der letzten Jahre. Vielleicht ist es hier ähnlich, aber.
Hat JMS nicht seine Fingerchen bei She-Ra im Spiel?
Ja, ja, bei Masters zu der Zeit und ja, ich glaube schon. Da hat er seine Fingerchen im Spiel gehabt.
Also, ich habe mal die Beschreibung gehört, die fand ich ganz treffend. Also, Prodigy beginnt mit Clone Wars, also und wird dann, also beginnt als Clone Wars und wird dann Star Trek. Und genau so ist es. Also es sieht aus, am Anfang so erstmal, ich bin kein großer Clone Wars und Rebels Fan.
Dito, ich hab's probiert. Ich hab's oft probiert, aber ich komme einfach nicht rein.
Ich auch nicht. Und es sieht halt sehr aus wie Clone Wars. Es beginnt auch auf so einer zerklüfteten Bergarbeiterwelt. Also ich als Lausitzer fühle mich ja dann wie zu Hause.
Sofort die Gitarre rausgeholt.
Man hört Gundermann im Hintergrund.
Ich, wollte ich gerade sagen, ne?
Ja, ja, da wird die Kohle abgebaut. Der Plan wird übererfüllt. Adolf Hennecke baut einen Stollen da irgendwo. Auf jeden Fall. Und dann finden sie ja das Raumschiff. Das nicht titelgebende, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern das heißt ja die Protostar. Und dann taucht, das wissen wir ja alle, das ist kein großer Spoiler, ein Janeway-Hologramm auf und ab dem Moment ist es Star Trek. Ja, und dann kommt nochmal so ein, ja, so eine Handlung, wo sie die Charaktere erstmal so finden müssen, dann sind sie auf so einer Welt, wo so komische Tentakel wachsen, das ist so, so ein bisschen Hentai-mäßig.
Okay.
Ich mag auch diese es gibt so eine Tentakel-Futurama-Folge, die ich ganz furchtbar finde.
Ey, das ist der Tentakel, das war der Film, Mann.
Ja,
die Ära des Tentakel. Das war voll super. Der Tentakel hat angerufen. Hallo Menschheit, ich bin's, der Tentakel. Ihr wolltet mich eigentlich mal anrufen, aber wir haben eine Weile nichts von euch gehört. Aber mein AB geht. Ne? Also das war super.
Und aber dann wird's wirklich schlagartig besser. Mhm. Und es gibt, also die Folgen sind 25 Minuten lang. Mhm. Lower Decks sind auch 25 Minuten in der Regel, im Grunde genommen. Ne? Mhm. Aber Lower Decks, haben ja viele auch gesagt, ist sehr schnell, das ist sehr humorig, das ist eine sehr eigene Art zu erzählen, es sind sehr eigene Charaktere und es ist halt immer so, ich sage immer, das ist immer dieses Star Trek-Wimmelbild. Ja, du kannst jedes Standbild pausieren und kannst die Anspielungen zählen. Und das macht Prodigy halt gar nicht. Prodigy erzählt auf eine sehr zurückhaltende und gemäßigte Art, die mir als altem Mann sehr zusagt, und erzählt unglaublich gute, eigene Star Trekige Stories. Ich kann es ja mal ohne groß zu spoilen meine Lieblingsfolge erzählen. Da droht nämlich der Antrieb der Protostar zu explodieren. Mhm. Beziehungsweise er explodiert eigentlich auch. Aber man könnte die Explosion halt noch irgendwie aufhalten. Dummerweise wird aber durch diese Explosion oder die angehende Explosion entstehen mehrere Paralleluniversen und jeder Charakter ist in seinem eigenen Paralleluniversum. Mhm. Die einzige und in jedem Universum läuft die Zeit schneller oder langsamer.
Okay.
Ist ein super Star Trek-iges Konzept, oder? Bis hierhin.
Ja,
ja? Tatsächlich. Ja? Das Janeway-Hologramm durchläuft quasi alle Paralleluniversen. Also die beginnen halt, da passiert halt, in jedem Universum passiert halt irgendwas. Und Weiß hat quasi das Wissen aus dem letzten Universum mitgenommen und kann quasi dann so nach und nach sich die Lösung für das Problem erarbeiten. Und das muss dann quasi das letzte verbliebene Crewmitglied quasi dann lösen. Und da vergeht die Zeit halt am langsamsten. Deswegen hat dieses Crewmitglied auch die meiste Zeit dafür. Ist aber auch total einfühlsames Wesen, dieses letzte Crewmitglied. Und es kommt halt irgendwie raus, dass das Jahrzehnte in dieser eigenen, alleine in dieser eigenen Parallelwelt verbracht hat.
Okay.
Und sich in dieser Zeit halt sämtliche Fähigkeiten angeeignet hat, von Engineering, Computer Science bis zu keine Ahnung was, um halt dieses Problem zu lösen.
Das klingt und jetzt super.
Total Star Trek. Das
klingt ganz super, aber bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, dass bei ihm die Zeit halt super langsam vergeht, dachte ich mal, ja, okay, boah, so generisch, aber die Idee finde ich jetzt wiederum saugeil.
Und am Ende der Folge, Achtung, jetzt haltet euch fest, am Ende der Folge verschmelzen die Universen halt wieder. Also Spoiler, das Schiff wird gerettet, logischerweise.
Was?
Die Universen verschmelzen wieder. Ja. Und jetzt, ich hoffe, ihr habt eure Hosen an und sitzt gut.
Ja.
Jetzt kommt's nämlich, die Erfahrungen bleiben.
Nein.
Es wird nichts geretconnt.
Es wird nichts geretconnt. Am Ende dieser Folge hat halt dieses eine Crewmitglied in einer eigenen Realität mehrere Dutzend Jahre gelebt und hat da alleine halt verbracht und ist am Ende der Folge deutlich schlauer, halt logischerweise, als vorher.
Alter, das ist
und hat ja die Fähigkeiten behalten.
Was wir schon glücklich sind, das ist eine gute Idee.
Das ist aber wirklich gut.
Ja. Und jetzt, also in 25 Minuten. Das ist der absolute Wahnsinn.
Also ich sehe schon, ich werde mal nach Österreich fahren, um es da bei Nickelodeon zu sehen, denn im österreichischen und schweizerischen Nickelodeon kann man es auf Deutsch tatsächlich gucken. Ah, ja. Bei uns noch nicht, aber es ist auf Deutsch verfügbar, weil es halt in Österreich und der Schweiz.
Kannst du aber über Nickelodeon Satellit empfangen.
Aber das ist ja, ne, ich fahre einfach rüber, Micha, ich nehme dich da mit und ich hole dich da ab morgen und dann fahren wir zusammen rüber. Dann gucken wir uns die Folgen weg, weil ich habe bisher tatsächlich von Prodigy tatsächlich nur die erste Folge gesehen. Die war ja irgendwie genau. For free auf dem YouTube-Kanal. Und dann dachte ich mir, also tatsächlich auf dem Nickelodeon-YouTube-Kanal, also auch offiziell. Und da habe ich gedacht, oh ja, ist ein bisschen Star Wars-ig und habe tatsächlich nicht weiter geguckt als die erste
Folge. Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
War das diese 3 Minuten lange Folge, die hieß Smack My Bitch Up?
Ja, richtig.
Hat mich sehr genau. Aus dem Konzept gebracht.
Dann. Ja, das ging doch um diesen Firestarter, mit dem sie da Probleme hatten, als sie den Antrieb starten wollten.
Also ich hatte sowieso große Hoffnung da rein, weil es eine Nickelodeon-Serie ist. Und ich bin ja echt Nickelodeon-Fan von manchen Serien, weil meine Kinder hatten da viel geschaut und da war wirklich verdammt viel immer dabei, wo du als Erwachsener mitschauen konntest. Und es war immer so ein schlüpfriger Humor dabei, der für die Kleinen aber nie greifbar war, aber irgendwo dann doch beim älteren Publikum gelandet ist. Und sowas mag ich total.
Ich auch. Und jetzt haltet euch mal fest, noch mehr fest. Die erste Orville-Folge ist ja 55 Minuten lang.
Oh, ja.
Und ich habe ja schon geschrieben, die Story passt im Grunde genommen auf einen Märtschen Bierdeckel. Mhm. Aber es geht halt um ein moralisches Dilemma. Und es wird 55 Minuten, also es passiert noch viel, viel mehr drumherum, aber es wird dann lange über dieses moralische Dilemma aus allen möglichen Perspektiven diskutiert und du darfst dir als zuschauende Person deine eigene Meinung bilden.
Ernsthaft? Was ist denn das für ein verrücktes
Konzept? Es ist total verrückt.
Sorry, Teufelskram.
Also bitte.
Teufelszeug. Freidenker-Alarm.
Aber ist denn wenigstens der Captain emotional zusammengebrochen, als er in dieser Situation dann
Nein, war? Es gibt eine Person, die emotional zusammenbricht und das Geile ist, es passiert ohne Musik.
Alter.
Und die Szene dauert, glaube ich, 3 Minuten. Das ist halt das Geile, weil die jetzt bei Hulu sind und nicht mehr auf dem Network. Die können sich Zeit lassen. Es gibt Star Trek 1-eske Kamerafahrten über die Orville, die von der Raumstation ablegt.
Also man sieht tatsächlich auch das höhere Budget, oder?
Man sieht das höhere Budget und sie können sich halt gewisse Sachen einfach Zeit lassen. Und dadurch, dass die Szene halt so lange ist und sie zu diesem emotionalen Höhepunkt erst hinführt, wirkt das natürlich noch viel besser. Und das Geile ist halt, diese komplette Szene ist ohne Musik und das macht dich fertig. Weil du sitzt dann da und siehst den Charakter, wie er zusammenbricht und du denkst so, scheiße, du weißt, was kommt und dann kommt es. Und
jetzt hab ich Bock drauf, jetzt hab ich echt Bock drauf, ey. Ist denn Seth MacFarlanes Haare wirklich dunkler geworden, so wie er es auf den Fotos wirkt? Gab es da einen Unfall an Bord der Orwell, dass seine Haare dunkler geworden sind? Die sind
irgendwie stumpiger als vorher, aber...
Ja, die haben ja super lang an der Staffel gedreht. Die haben ja durch die Corona-Unterbrechung haben die ja, glaube ich, die waren ja in 3 Jahren gedreht irgendwie. Ich glaube 2019 am Ende haben sie angefangen, dann 20, dann haben sie unterbrochen und haben sie 21. Also die haben tatsächlich über 3 Jahre irgendwie diese Staffel gedreht.
Ja, ist auch geil, wenn du das auch so siehst. Man denkt, man das letzte Mal Orwell geschaut
hat. Ja.
Das ist schon lange her.
Ja, das ist halt wirklich komplett in diese ganze Corona- und Produktionsunterbrechung. Und dann, ich glaube, Seth MacFarlane ist, glaube ich, nicht gerade der unbeschäftigste Mensch in Hollywood halt. Ja. Ne? Naja, sie müssen auch dringend 8 Folgen Family Guy einsingen. Okay, komm gleich.
So, ja, aber wie gesagt, also guckt euch das an. Also,
ja, auf jeden
der
Fall.
Auftakt
ist das ist gut. Das ist aber gut, dass so viel. Also, wenn jetzt noch Strange New Worlds gut ist, dann bin ich ganz raus hier.
Und?
Dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr zum Podcast.
Die dritte Staffel For All Mankind ist gestartet. Die muss ich mir auch noch geben. Ich habe viel zu tun momentan.
Ja. Ja, aber habe ich auch noch nicht gesagt, sie können sich jetzt mehr Zeit lassen. Da dachte ich mir, okay, klingt gut. Weil manche Serien übertreiben es aber ein bisschen. Ich hatte ja in der letzten Folge mit Gregor gesprochen, hier Stranger Things, wo eine Folge stellenweise 90 Minuten dauert. Und wirklich jeden Abend hat nicht meine Frau so das Gefühl, ja, wir gucken jetzt mal einen neuen Spielfilm, der da auf Netflix drauf ist.
Ich sag's nochmal, die Finalfolge ist 150 Minuten
eine
lang.
Eine Serienfolge.
Das von der Staffel.
Also mit Werbeunterbrechung, also, damals im linearen Fernsehen, wären es die 10 Gebote an Ostern gewesen.
Tatsächlich, ja. Das ist schon so ein bisschen absurd. Obwohl ich auch bei Star Wars auch so ein bisschen lachen musste. Da war jetzt, bei Obi-Wan ist es auch so ein bisschen, die ersten Folgen waren so 55 Minuten lang. Jetzt die letzte war so 35, 37 Minuten lang. Und die reden aber auch immer von, wir produzieren so und so viele Stunden Fernsehen. Aber sie meinen dann aber auch, so eine 37-Stunden-Folge, die wird dann gönnerhaft als auch eine Stunde Fernsehen dann halt quasi so aufgewertet. Ist ja auch so ein bisschen Trickserei, weil es gibt ja, da halt klar. auch mal kurze Folgen drin.
Obwohl könnt ihr euch daran erinnern, dass es damals TM nur sehr kurze Videokassetten gab, die irgendwie so 120 Minuten lang waren
ja.
im Grunde genommen?
Ja, habe ich noch.
Und dann gab es die 180er, dann gab es die 240er und es gab tatsächlich 300er. Ich glaube, so 360er gab es später auch mal. Ne? Ja, das war der absolute.
Ja, 300er habe ich einige noch hier liegen.
Und die waren ja schweineteuer. Und ja. Ich weiß, dass meine Mutter da damals zu unserem örtlichen Elektronikladen nicht, aber Fernsehtechnikladen gegangen ist, zu Renate, so hieß die Besitzerin.
Jörg hieß der bei uns, hatten wir auch so einen Laden. Ja.
Renate hat das halbe Dorf mit erzogen. Also wenn du da rein in den Laden gegangen bist und hast nicht guten Tag gesagt, konntest du gleich wieder rausgehen.
Das sind aber die besten Dorfläden eigentlich. Ja, ne? Ja, ja. Du kriegst mehr als das Produkt. Du kriegst auch noch eine Lektion. Das ist unbezahlbar.
Renate hat früher auch Schallplatten verkauft. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da früher mal das Bruttosozialprodukt gehört habe. Das lief dann gerade. Und Renate hatte auch, das ist auch so geil. Wir schweifen jetzt total ab, aber ist egal. Ja,
dafür sind wir ja da.
Renate hatte auch ein Rückprojektionsfernseher. Kennt ihr die?
Ja, klar, ja, natürlich. Ja, ja.
Mit diesen großen drei farbigen Leuchten, also LED, oder RGB-Lampen hinten dran.
Ja, klar.
Das war absolut Hammer. Der hat irgendwie über 1000 Mark gekostet. Also es war ein schweineteures Gerät. Hat scheiß Bildqualität gehabt wahrscheinlich.
Und selbigen Stromverbrauch im Jahr.
Eieieiei. Aber auf jeden Fall ist dann zu Renate gegangen, hat zu Renate gesagt, damals war halt die 120 oder 180 Kassetten waren halt Standard.
Genau.
Ja, so. Und sie hat gesagt, sie braucht eine 240er Videokassette. Und dann hat Renate gesagt, ach, willst du Fackeln im Sturm aufnehmen? Nee, willst du vom Wind verweht aufnehmen? Weil, tatsächlich wollte meine Mutter vom Winde verweht aufzeichnen, das quasi in der Woche dann im Fernsehen kam. Das allererste Mal, oder nicht das allererste Mal, aber es kam halt im Fernsehen. Und Renate sagte, du bist jetzt schon die fünfte.
Aber hat sie denn noch, da hatte man Longplay noch nicht für sich entdeckt, oder?
Nee, das war noch davor.
Ich habe bis in die 2000er rein keinen Videorekorder mit Longplay gehabt.
Ja, ich hatte am Ende der Videophase hatte ich dann mit Longplay, ja, aber die so Qualität Ende 90, ja schon,
glaube ich, gewesen.
Ja, richtig. Aber was ich früher aufgenommen habe an Videokassetten, ich weiß nur, wie ich mir die Geschichten aus der Gruftnächte um die Ohren geschlagen habe, nur um dann die Werbung nicht mit aufzunehmen.
Ne? Also, der Witz ist, hättest du lieber die Werbung? Als
tatsächlich.
Ja.
So schmeckt der Sommer. So schmeckt der Sommer.
Bei meiner großen Digitalisierungsorgie hatte ich das auch festgestellt. Aber witzig ist, dass ihr das gerade so jetzt mit Videorekordern erklärt, weil ein Thema, was ich noch mitbringen wollte heute, ist, dass
die Motorradkopf.
Da können wir auch noch drüber reden. Oh ja, da wird auch noch drüber zu reden sein. Nee. Dass ich gestern wirklich das erste Mal seit gefühlt 15 Jahren oder so mal wieder eine Aufnahme im linearen Fernsehen gestartet hatte. Weil das war ja alles weg. Doch, und zwar lief gestern Nacht auf Tele 5 Dune, die Kinder von Dune. Diese,
was?
Weil die hatte ich nämlich nicht gesehen. Ich hatte diesen Dreiteiler damals gesehen, hier mit, wie heißt er noch hier, Jimmy Blue Ochsenknecht?
Uwe Ochsenknecht. Yeah. Informiert.
Uwe ist Jimmy Blue. Nee, nicht Jimmy Blue. Der Papa.
Der Vater von Jimmy
Blue. Der Vater von Jimmy Blue. Der.
Jedenfalls, nee. So geil, wer ist denn der Vater von?
Und da lief ja diese Fortsetzung, auch ein Zweiteiler hier, wo, wie heißt er noch?
Der ist deutlich Professor besser X. als...
Ja. Ja, und den hatte ich aber nicht gesehen.
Patrick Stewart?
Oh, ja, nee, der junge Patrick Stewart, wie heißt noch? McAvoy oder wie er heißt, spielt doch da.
Ja, McElroy, ja, ja. Aber das war nicht dieser, das war nicht die Fernsehfilme direkt, die 2000er kamen, oder? Die Kinder. Nee,
doch, das war die Fortsetzung.
Das war die Fortsetzung, genau. Und die Fernsehfilme waren gar nicht schlecht, sagte ich ja auch schon öfters, aber die hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Das hat mich interessiert. Dann hatte ich gestern dann wirklich mal auf diesen Aufnahmeknopf irgendwie auf der Fernbedienung gedrückt und auch gleich die Aufnahme für da, weil liefen alle zwei am Stück. Na, dachte ich mal, wow, die hole ich jetzt mal auf. Und das war so ungewohnt. Da dachte ich mal, wow.
Das ist ja geil, wenn das Gerät explodiert wäre.
Aber ja, alles noch die auf SD-Karte oder Stick gleich auf, ne,
mittlerweile. Nee, hier ist bei mir Magenta TV direkt in die Cloud. Und ich konnte es dann auch in der Mittagspause schon von meinem Handy aus dann ein bisschen anschauen.
Im Hintergrund wühle ich gerade in meinem DVD-Regal, wie man vielleicht hört.
Ja, ich weiß, du hast so eine Special Edition, wo man Sand im Booklet
sieht. Ach ja, guck mal, hier liegt sie oben drauf. Tatsächlich.
Genau, da ist Sand im Booklet. Das war, wo man, genau, das hast du erzählt,
da waren wir
zusammen mal bei Jules Vernes Erben. Ne?
Genau, mit so ein bisschen Hologramm auch noch mit drauf.
Oh, geil.
Also, das ist, ja, war gar nicht mal so teuer, glaube ich.
Ja, im Moment, man hat sie nirgends mehr bekommen und die streamen auch nirgends, ne? Auch bei Amazon nicht und so. Das ist die ersten Teile, ja, aber die hat sich nirgends gefunden. Deshalb dachte ich mal direkt, wow, geil.
Gestern also der Abend, Herrscher und Children of Dune sind ziemlich cool. Also die haben im Vergleich zu der ersten Miniseries auch nochmal einen ziemlichen Sprung gemacht.
Wobei die erste, wie gesagt, die war unerwartet gut, fand ich. Ich fand die zumindest näher am Buch dran.
Ja, das ja. Das ist auf jeden Fall. Also ich finde die auch besser als ihr Ruf.
Tja. Was aber auch nicht mehr gestreamt wird, sind die Motorradcops, Sascha.
Leider.
Ja, und du willst uns zwei, ich meine, die Höris da draußen, die wissen ja alle, was die Motorradcops, wer kennt
hart sie
Ende
am Limit.
Der 2000er Jahre. Hart am Limit, genau, Ende der 90er Jahre hat man eine Serie im Fahrwasser von Erfolgsprodukten wie Alarm für Cobra 11 und Der Clown. hat Action-Konzept.
Das muss vor Der Clown gewesen sein.
Nein, das war danach. Alter, ich hab's kontrolliert,
das
war danach.
Das, was ihr mal da
geschrieben habt
auf YouTube, ne? Das ist allein die Soundeffekte. Alter, Pio.
Ja, es war danach die Motorradcops. Und du hast angeblich die Hauptrolle gespielt.
Ich habe alle drei Hauptrollen gespielt.
Alter, das wäre so geil. Ich sehe dich so mit so einer schlechten Perücke im Park, so, ne, mit einer Handtasche, so wie Weiland der gute Hightower in Police Academy 3. Und so damit so dumm. Ich will einfach wissen, wie ist das dazu gekommen? Was kannst du uns zu diesem Erfolgskonzept Motorradcops sagen?
Ja, das ist ein wahnsinniges Erfolgskonzept, weil im Grunde genommen, ich hab fälschlicherweise gesagt, es gibt nur eine Staffel davon.
Zwei.
Es war nicht ganz unberechtigt, meine Annahme, dass es eine Staffel ist. Es war eigentlich auch nur eine Staffel, die aber auf drei Staffeln gestreckt wurde. Man hat quasi Material für eine Staffel gedreht und das hat man irgendwie auf drei Staffeln aufgeteilt. Also schon Anfang der 90er, Anfang der 2000er, hat man quasi die moderne 9-10 Folgenstaffel erfunden. Aus den Motorrad-Cops, aus den 24 Folgen, die man hatte, hat man einfach drei Staffeln gemacht.
Das war so eine Zeit voraus.
Ja, war so eine Zeit voraus. Ob man eine episodenübergreifende Handlung hatte, das erzieht sich meiner Kenntnis, aber ich gehe mal davon aus, dass nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Die gibt es aber nirgends mehr, ne?
Also leider gibt es die nirgendwo. Komplett.
Auf YouTube kannst du ein bisschen was sehen, tatsächlich so Teile, aber komischerweise so Teile von Folgen.
Ja, und aber
so
nur halt, die Actionsequenzen. Ne?
Aber die Musik, man hatte ja einen Hochkaräter für die Musik von den Motorradcops. Hans Zimmer.
Das ist unglaublich.
Hans Zimmer, nicht nur der große Hollywood-Regisseur Hans Zimmer, der hat sogar das Titelstück von den Motorradcops auf seinem YouTube-Kanal. Da musste ich sehr lachen, weil das tatsächlich dachte, also irgendeiner hat sich Hans Zimmer genannt. Also wenn es so ist, da ist nur Musik von Hans Zimmer tatsächlich auch drauf und der hat ein paar hunderttausend Follower.
Ich habe eine so große
geil, Sascha, weil du auch immer, wenn jetzt von Hans Zimmer gesprochen wird,
muss man immer so in Klammern Motorradcops, Klammer zu. Genau. Ich habe eine große Bitte, weil du auch hunderttausende Follower hast, Gregor.
Die ja, auch bekannt.
Große InfluencerInnen sind und bei den Medien arbeiten. Also bitte, wenn jetzt irgendwie Artikel über Hans Zimmer erscheinen, wo auch immer, dann bitte in Klammern hinterschreiben, bekannt aus Motorrad-Cops, hart am Limit.
Es ist auch so ein typisches, auf jeden Fall, es ist eine Cop-Serie, 20 Jahre nach Chips kamen wir mit hart am Limit halt, ne? Und dein Bezug dazu ist,
es ist eine Action-Konzept-Serie.
Nicht alle Haupt. Ja, also man weiß, was man kriegt im Prinzip.
Ja, im Grunde genommen.
Spektakuläre
also, Effekte. Kennst du Cobra 11, kennst du Action-Cops.
Ja,
natürlich. Motorrad-Cops.
Obwohl ich immer so eher so Team Wilde Engel war, weißt du?
Es ist so ein bisschen wie die Funkfüchse. als versucht hat auf der Welle von den drei Fragezeichen und TKKG und der in den 80ern grassierenden Vorliebe von jungen Menschen für Funkgeräte, für CB-Funk zu profitieren.
Auch damals.
Indem man dann halt einfach eine neue Gang, auch natürlich vier bis fünf generische Menschen, so generisch war es gar nicht. Man hat damals auch einen, der gehörte gar nicht zu der Kernmannschaft dazu. Aber die Funkfüchse hatten einen türkischen Freund namens Kemal, was damals schon sehr progressiv war.
Okay. Aber bei den Motorradcops, dein Bezug dazu war, du hast im Prinzip für sie gearbeitet.
Ja, ich habe ja Ende 99 oder Anfang 2000 habe ich bei einer Firma ein Praktikum gemacht, 2 Monate lang, die Spezialeffekte gemacht haben. War so ein
Industrial Light and Magic.
Genau.
Okay. Wart ihr auch für die Soundeffekte zuständig?
Ich habe die Pew Pew gemacht.
Was meinst du, von wem das Pew Pew ist? Das kam mir doch gleich bekannt
vor. Ich habe nur ein Pew gemacht. Das zweite haben sie elektronisch verdoppelt.
Ich wollte nur für eins bezahlen. Miep, miep. Du und erst der Roadrunner und dann du. Das sind die großen Opfer der Industrie-Einsparung.
Der Wilhelm-Schrei.
Ja, also du hast da ein Praktikum quasi gemacht für die Firma, die Special Effects gemacht hat.
Genau, also das war ein Subunternehmen von Action Concept. Die waren, die haben für die Motorrad-Cops und für Cobra 11 gearbeitet.
Aha.
Und haben da unter anderem
für den Clown
so Sachen wie Stunt-Sicherheit gemacht. Die hatten,
okay.
Für Lasco haben wir nicht gearbeitet. Wir haben wir haben einen Werbespot produziert für irgendeine Internet-Flatrate von der Firma, die dann einen Monat drauf pleite gegangen ist wahrscheinlich.
Lasco war viel später. Ja, Lasco war 10 Jahre später. Ja, ja.
Und da habe ich nicht nur wir hatten dann quasi eine Art Betriebsfeuerwehr, wo wir dann quasi drauf, wenn die Stunts halt gemacht wurden, standen wir als Bereitschaft quasi da, weil ich ja Feuerwehrmann auch bin, wenn halt irgendwas passiert. Um halt keine richtige Feuerwehr einzukaufen. Wir waren alles richtige Feuerwehrmänner, wir hatten auch richtige Technik gehabt. Aber aus.
Das ist geil. Das ist geil, echt das Schlauch hier.
Wir tun nur so, als wenn wir. Aber ist halt wirklich.
Der Notausgang ist aufgemalt.
Ist halt wirklich lustig. Du kommst an ein Set und dann stehen da zwei Polizisten. Dann sagst du, wo gehst du denn hier da und da hin? Wir sind keine echten Polizisten, wir sind Schauspieler. Ach so, okay, ja.
Danach bist du zu der Prostituierten gegangen und hast gesagt.
In Köln, bei der Action-Serie, könnte es tatsächlich eine echte Protestuierte sein.
Protest.
Auf jeden Fall haben wir dann auch gleich irgendwie. Wir brauchen im Hintergrund halt irgendwie, es gab eine Szene bei den Motorrad-Cops, die spielte, glaube ich, an einer Tankstelle und irgendwer, eine Dame, meiner Meinung nach, drohte sich umzubringen oder sich anzuzünden an der Tankstelle. Und wir mussten halt als Feuerwehr im Hintergrund quasi schon in Bereitschaft gehen, um halt die Dame zu löschen. Also, aber als Statisten, also in der Handlung sozusagen.
Okay.
Und ich würde halt gerne mal diese Folge sehen, weil ich habe auch keine Ahnung, welche Folge das war, wie die hieß oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall gibt es eine Szene oder eine Folge Motorrad-Cops, in der ich zu sehen bin im Hintergrund. Okay. Als Feuerwehrmann.
Wahnsinn.
Ja. Und das war ganz lustig, weil wir natürlich angefangen haben, um die Schläuche auszurollen, wie wir das halt machen als Feuerwehrleute. Und dann haben sie gesagt, nein, ihr müsst die Schläuche leise ausrollen. Das sind verdammte Schläuche, wie sollen wir die leise ausrollen? Ihr findet einen Weg. Ja, es war eine interessante Zeit. Standsicherheit bei Cobra 11.
Das glaube ich tatsächlich. Also ganz ehrlich, über dich näher sind wir nie an den Clown gekommen tatsächlich. Aber für den Clown haben wir eine latente Faszination für tatsächlich.
Du.
Ja, ich eigentlich. Er hat einen kleinen Hut auf der Maske. Ich sag ja, der Film, ich habe den Payday-Film vom Clown, den jetzt auf dem Wortvogel-Blog auch nochmal erwähnt wurde. Da gibt es ja auch so einen Film mit dem Typen, der dann später Lasco wurde, so ein Actionfilm, und der war im Fahrwasser von der Clown. Da musste ich sehr lachen, weil darin beschrieben wird, dass man den Clown, den Kinofilm, als ein gesagt hat, da werden zig Millionen Leute reingehen. Also man ist da irgendwie von 3 bis 5 Millionen Leuten ausgegangen und dann waren es irgendwie 60.000, die reingegangen sind und so halt, ne? Ja, tatsächlich. Und haben aber total viel auf diesen Film gesetzt. Und ich habe mir den tatsächlich kürzlich angesehen und es wäre alles viel witziger, wenn wenn immer so ein Clownslachen im Hintergrund zu hören wäre, weißt du? Da kommt dann irgendwie Götz Otto, steht dann da und in der Bank und dann kommt einer seiner Schergen angerannt und sagt, der Clown ist im Gebäude. Weißt du, das wäre so geil, wenn im Hintergrund einer nur weißt du, das fehlte mir tatsächlich.
Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist dann der Gregor, der im Hintergrund in der Bank sitzt, im Beratungsraum und vom Praktikanten gerade über neue Azubis
auseinandergenommen wird. Aber mal, hören Sie mal, lassen Sie mich doch mal endlich wie Quartal sparen. Da fällt mir ja mehr Geld aus der Tasche, wenn ich den Bus hinterherlaufe.
Und dann stelle ich mir vor, dann kommt der Clown halt in die Bank oder wer auch immer in die Bank und Gregor schnappt sich dann den Azubi und versteckt sich hinter dem Azubi, nimmt ihn als menschlichen Schutzschild.
Nee, die ganzen Papiere, die ich nicht digital kriege, die also einen Riesenhaufen von Anpassungen um dann 20 Euro weniger in der einen Versicherung und dieselbe Summe aber höher in der anderen Versicherung zu bezahlen, die kriege ich dann und dann verstecke ich mich hinter diesem riesen Papierhügel. Ich wäre eine perfekte Geisel eigentlich.
Dann sieht man von außen so eine schlechte, verwackelte Videoaufnahme mit so einem Redband durchlaufen, dann sieht man, wie ich dann gerade aufs Gebäude zugehe und unten steht dann, die ersten Vertriebler erreichen das Krisengebiet.
Geil, das finde ich immer noch geil. Die ersten Vertriebler erreichen das Krisengebiet. Wir können da nicht rein, ohne einen Vertriebler dabei zu haben. Irgendeiner, der die bequatscht und so. Wir brauchen einen Vertriebler. Du kannst da nicht rein ohne Schauspieler. Kannst auch nicht. Das ist so geil. Nee, aber da wäre ich total super. Ich bin auch als Geisel wäre ich super geeignet. Ich motz nicht so viel rum und ich bin ja auch eher eine klassische Schönheit. Ne? Also ich wäre ja universell einsetzbar. Ja,
also ich würde wahrscheinlich direkt fragen, wo ich mitmachen kann, weil ich bin dann so opportunistisch. Ich würde sagen, ja, das ist ja eigentlich genau mein Ding hier. Aber
ich wäre wie Huma, weißt du, sie wird sofort das Stockholm-Syndrom haben, ne? Genau. Und sagen, Mensch, also erstmal er hat sich den Übergabeort ausgesucht. Ne? Das ist die Kippe. Ich habe ein Poesiealbum von meiner Entführung gemacht. Das ist die Kippe, die ihr auf mir ausgedrückt habt. Und so, weißt du, so in der Art wäre das. Geil. Sie sind, wie bei Police Academy 5, das am Ende gesagt wird, wissen Sie, du bist wirklich meine vorbildliche Geisel gewesen.
René Auberjonois.
Genau. Ja, er war der schauspielerisch stärkste Gegner, den sie je hatten in Police Academy.
Aber er wirkte total wie so ein Bud Spencer-Bösewicht.
Ja, aber er ist super. Er ist wirklich, er ist echt ein Highlight in dem Film.
Hat so ein bisschen was von Don Tango gehabt.
Ja. Und ey, dieses zurückgegelte Haar und das ist alles. Und
dieses Kaugummi kauen die ganze Zeit.
Ja, und die Police Academy 5 ist, das sind auch noch, wo man gesagt hat, wir betäuben den mit einer Spritze.
Und machen dann das Fuchszeichen.
Ja, richtig.
Muss ich auch sagen, einer meiner liebsten Police Academies.
Das war der erste ohne Maroni.
Ja, aber trotzdem. Das war der erste ohne Guttenberg.
Ja. Der war gut. Also der hat mich echt damals saugut unterhalten.
Ich mag den auch. Also den Rest kannst du dann vergessen und so, aber wie gesagt, der ist nochmal echt ein ganz guter Film tatsächlich.
Der sechste,
also
ist, im Rahmen, der sechste ist wirklich grottig. Wir haben ja für Sie reden mal alle Police Academy Filme geguckt. Und der siebte ist sehr speziell. Also
in Moskau der, ne?
Weil die Produktionsbedingungen sind halt, also er ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Er konnte auch wirklich nur in diesem Jahr gemacht werden.
Ja, alles ist
irgendwie nicht vorher, nicht nachher. Und sie sind ja tatsächlich in dem Moment in Moskau gewesen, wo es den Putsch gab, wo auf das Weiße Haus geschossen, also das russische, das Moskauer Weiße Haus,
das Schwarze das Haus,
geschossen wurde. Und es gibt ja die Geschichte, dass sie halt irgendwie aus Versehen die Funkfrequenz des russischen Geheimdienstes gestört haben mit ihrem Kamerafunk, also mit ihrem Filmset-Funk.
Ja.
Und unglaubliche Probleme hatten. Und die konnte Michael Winslow lösen, indem er halt gesagt hat, er ist Michael Winslow und er kann lustige Geräusche machen. Und alle haben gesagt, mach mal das und das, mach mal das und das. Und dann fanden sie alle ganz lustig, weil das die Leute aus Police Academy waren.
Und die konnten auch nicht raus eine Weile aus dem
genau,
Hotel.
Genau, die haben in diesem Hotel festgesessen. Also das ist total abgefahren. Und Ron Perlman als Bösewicht. Hey, er ist Hellboy.
Ja, und Christopher Lee, Mann. Ja,
Christopher Lee und Hellboy, die auf einer 3,5 Zoll Disc ein Computerspiel, was auch immer, mit einem Virus auf die Welt bringen wollen.
Das sind doch klassische Zeiten gewesen halt. Ne? Aber ich hab mir ein paar Szenen davon nochmal angesehen und der Film ist halt endgültig sehr von der Zeichentrickserie so ein bisschen, nee, der sechste schon, ist schon sehr, da hängt schon sehr die Zeichentrickserie dann noch ein bisschen im Nacken. Und beim siebten, also auch diese Kampfszene, es gibt da so eine Kampfszene mit Ron Perlman und hier Kommandant Lassard. Also das habe ich mir gefragt, das muss man sich erstmal trauen, das wäre bei Hotshots nicht durchgegangen, als Kampfszene halt. Ne? Also klar, das soll witzig sein, aber war es auch nicht so wirklich. Ne, also die Zeit war vorbei da locker von Police Academy halt, ne, muss man tatsächlich sagen.
Ja, leider ja.
Die große Zeit von der Polizeiakademie. Eigentlich haben sie nur im ersten ausgebildet.
Wisst ihr eigentlich, was es Anfang der 90er tatsächlich schon gab in Teilen Ostdeutschlands?
Internet.
Auch? Und ganz spezielles Internet, nämlich gerade im Raum Dresden wurde ja vorwiegend auf Glasfasertechnologie gesetzt. Okay. Dann hat man eine Zeit lang festgestellt, alles scheiße, weil wir machen wieder Kupfer. Und dann hat der ganze Raum Dresden abgekotzt, weil die alles auf Glasfaser gesetzt haben. Dann haben sie versucht, wieder Kupfer reinzulegen. Und jetzt machen sie überall wieder Glasfaser. Unter anderem auch hier.
Ah, und läuft das gut?
Ich habe ein bisschen gezittert, als in unserer Straße die Glasfaserleitung verlegt wurde, aber während die verlegt wurde, hatten wir weiterhin fließend Wasser, Strom und
das sind ja die kleinen Dinge. Das ist nicht selbstverständlich. Bei solchen Baumaßnahmen ist es nicht selbstverständlich, habe ich mir sagen lassen.
Mhm. Aber für ein bisschen Internet muss man schon mal was leiden, ein bisschen leiden. Ah. So halt, ne?
Ja, also ist, eben noch hier Sie reden. Wann kommt denn hier eure nächste Folge? Ich glaube, du hast die schon vor Wochen mal hier angeteasert, wenn
wir die haben wir Mitte Mai schon aufgenommen und ich habe jetzt von 2 Stunden eine halbe Stunde geschnitten oder eine Dreiviertelstunde. Also wenn die erscheint, wisst ihr, warum das so schwierig war mit dem Schneiden.
Mich würde jetzt mehr die halbe Stunde interessieren, die du rausgeschnitten hast. Das ist nämlich wahrscheinlich das interessante Zeug.
Ich habe keine halbe Stunde rausgeschnitten. Ich bin quasi jetzt bei einer Dreiviertelstunde von 2.
Ach so. Ja. Aber also das Glasfaser, das läuft nicht so gut.
Ja, wir hatten unter anderem einen Gaseinsatz, nachdem die Firma, die hier das Glasfaser verlegt, nämlich eine Gasleitung angeknabbert hat. Und es gab mehrfach die Situation, dass diverse Ortsteile ohne Strom waren der Großgemeinde. Und das ist immer der Running Gag. Dann heißt es irgendwie in unserer örtlichen Facebook-Gruppe, Ortsteil XY ist ohne Strom. Und dann so, ach, ist die Glasfasertruppe unterwegs.
Ja, ist hier aber auch so. Hier ist es auch so. Ich kriege das immer auch momentan von Kollegen und so mit, die auch auf ihren Dörfern sitzen. Und dann sagen sie, oh, es ist wieder, morgen komme ich doch ins Büro. Da geht erstmal nichts. Und ich weiß auch nicht, wenn ich nach Hause komme, ob dann was geht und so.
Bei mir im Ort fangen sie jetzt auch in den nächsten Wochen an. Ohne mich. Ich sag mal, ich bin relativ froh, weil ich bin ja über LTE hier online und das bleibt auch so. Einzige, was gefährlich werden kann, ich muss einen guten Akku haben hier, falls du irgendwo die Stromleitung halt ansenken. Aber Rest sehe ich dem gelassen entgegen.
Ja, es ist echt spannend, aber es ist echt krass, wie wenig wir, wie sehr wir da hinterherhängen. Also das ist wirklich, hier auch auf dem Land, ich kann es sagen, hier sind aber auch bei uns zum Beispiel auch Dörfer, wo es wird ja dann immer so eine Evaluierung gemacht, ob genug Leute bereit sind für einen höheren Internetanschluss, auch einen Vertrag zu machen. Und hier sind aber auch sehr viele Dörfer, die sich dagegen entschieden haben, wo einfach die nicht das Quorum da zusammengekriegt haben. Aus Erfahrung machen sie es dann aber doch irgendwie.
Die verlängern die Frist so lange, bis das Quorum
erfüllt. Ja, genau.
Bei uns da waren einige dabei, die es nicht gemacht haben. Da muss man auch sagen, das sind auch viele Dörfer hier gewesen, die sowieso bis 250 Mbit versorgt waren. Und da ist dann wirklich jetzt die Sinnhaftigkeit so ein bisschen fraglich. Ne? Ich verstehe jeden hier, wo mit einer 1 Mbit-Leitung hier auf dem Land rumkrebst und so, das ist gar keine Frage, aber wo wirklich VDSL und so am Start ist, weiß ich nicht, ob ich da noch wirklich alles aufreißen will wieder.
Bei uns ist ja die besondere Situation, dass halt den privatwirtschaftlichen Ausbau und den geförderten Ausbau jeweils die gleiche Firma macht. Du hast keine andere Option, wenn du Glasfaser haben willst, als dich bei dieser Firma anzumelden. Ich bin gespannt. Ich habe es gemacht, trotz Michas eindringlichen Warnungen.
War alles wertungsreich. Ich habe nur gesagt, lies mal im Internet die Rezession.
Die Kundenbewertungen an. Ja, aber wenn du danach gehst, kannst du da diesbezüglich, wird es echt ein raues Pflaster.
Bei manchen ist ja mal so, aber gibt manche Sachen, da ist es echt eindeutig oder da merkst du wirklich, wo der Schatten hinfällt.
Okay. Ja, dann lassen wir mal den Namen weg.
Gregor hat vorhin gesagt, er kann jetzt neuerdings piepsen, dann machen wir das einfach mal.
Nee, das kann ich nicht so.
Aha, doch nicht. Hab ich doch wieder Narrenfreiheit hier.
ich möchte bitte sagen, dass ich heute auf der Straße diverse Markierungen gesehen habe, für die Hausanschlüsse, da werden so, sind so Pfeile drauf, es wurde markiert und es tatsächlich, ich muss jetzt nochmal ganz kurz hier mein Handy scrollen, habe ich dann gegoogelt, nämlich ist es bei mir auf unserer Straßenseite steht Maro und auf der anderen Seite steht Negru.
Okay.
Und das ist braun und schwarz in Lettisch. Litauisch, okay. Entschuldigung.
Könntest du auch einfach Verata Nektu noch drunter kritzeln.
Oder es sind diese Gaunerziele, wo man sagt, hier.
Das wollte ich sagen, das bedeutet, Erlen verlässt Haus 12:30 Uhr, kommt wieder heim.
Also sind die lettischen und rumänischen Fachkräfte, die hier arbeiten. Also
sagst du dann hier, trink gerne mal ein, ne, abends.
Das ist halt das größte Problem, dass auch die Vorarbeiter halt sehr schlecht nur Deutsch sprechen und quasi auch, ich habe nur mehrere Freunde, die in diversen Versorgungsbetrieben arbeiten und öfter mal mit der Glasfasertruppe zu tun haben, mir schildern, naja, also selbst mit den Vorarbeitern kannst du nicht vernünftig reden, wenn die halt wieder mal irgendwas getroffen haben. Aber
ja, das haben wir hier auch als Problem.
Ja, ne? Aber gut, es wird momentan halt überall so viel Glasfaser gebaut, dass natürlich auch es gibt keine Leute, die...
Ja. Es gibt nicht genug Personal dafür.
Das ist wahrscheinlich momentan. Ne?
Ja. Egal was. Ja. Aber weil du fragtest, warum wir hinten so hinten an sind, lieber Gregor, was den Glasfaserausbau betrifft, da können wir uns alle bei Helmut Kohl bedanken.
Danke.
Danke, Helmut.
Danke, Helmut.
Helmut Schmidt hat tatsächlich ein Glas Anno 81. die älteren westdeutschen Hörerinnen erinnern sich, ein Glasfaserprogramm wollte er auflegen und Helmut Kohl, der 82 an die Macht gekommen ist in der BRD, hat gesagt, brauchen wir nicht. Wir setzen alles auf Kabelfernsehen. Das ist das heiße Ding der nächsten 35.000 Jahre und Glasfaser brauchen wir nicht. Sonst hätte Deutschland tatsächlich schon spätestens seit den 90ern ein vernünftiges Glasfasernetz.
Es ist echt, da ist so viel verpennt worden, das ist echt
merkwürdig. Das ist, wie immer, das Technikverständnis der Unionsparteien.
Ja, tatsächlich. Wenn man es nicht überwachen kann, ne, wollen wir es nicht. Ne?
Stimmt, Glasfaser ist ja, sagt man zumindest, abhörsicher. Das geht ja nun wirklich nicht.
Nee, das auf gar keinen Fall. Gott, da steht Gott vor.
Nee.
Also das
wir wollen ja auch die Messenger knacken. Ja, also es geht ja nicht, dass man hier private...
Ich habe auch nichts, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ich habe nichts zu verheimlichen.
Briefgeheimnis.
Also deshalb nutzt du ja auch noch WhatsApp.
Ne? Ich habe da gar nicht. Also ist bei mir, ich bin ein offenes Buch. Ne? Das ist, sagt er aber so in der ersten Verhaftung. Naja. Na gut. Ich glaube... Dann haben wir ein schönes Stündchen gequatscht. Ich glaube, das ist schon mal schön.
Wir haben doch gar nicht über Autos gesprochen heute.
Ich gerade sagen. Autos Sascha, was macht die Batterie?
Siehst du? Ach ja.
Ja, läuft wieder tatsächlich. Aber ich glaube, das große Problem war wirklich der Massepunkt.
Ich hatte es mal. Also wie gesagt, Vermutung war ja, kann ja nur Batterie oder Anlasser gewesen sein. Ich wurde ja neulich dann wieder angefunkt, was könnte das sein? Und ich lag gar nicht so weit daneben. Wobei, ich hatte jetzt wirklich getippt, dass die Batterie dann doch tot gewesen wäre.
Ich glaube auch, perspektivisch muss ich die mal auswechseln. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Als ich nämlich in der Löwenwerkstatt meines geringsten Misstrauens war, um halt den Tempomaten einzubauen, war das gleiche Problem, dass die Batterie platt war auf einmal. Das war halt auch mitten im Sommer. Ist das nicht im Winter, dass man denkt so, naja, ist normal im Winter, dass die Batterie dann irgendwie tot ist, sondern ist es halt... Ja, aber das große Problem, dass halt manchmal unmotiviert bei dem Peugeot das Licht angeht und auch anbleibt.
Aber ich sag immer noch, das könnte dran liegen, dass du kein Original-Werksradio drin hast.
Weil, ja, vermutlich.
Gesagt, weil der CAN-Bus, das ist so eine ganz, ganz diffizile Sache bei denen. Und mit der Batterie, das war auch, hatte ich bisher bei keinem anderen Auto, das ist mir ja auch mal, als ich ihn noch hatte, so passiert. Da war wirklich extrem, also du konntest Fernlicht anmachen, hin und her, es war wirklich genug Saft noch drauf, aber er sprang einfach nicht an. Und dann kam der ADAC und hat dann gemeint, ja, nö, da ist die Batterie. Ich die Batterie, hier, ich höre die ganze Zeit hier, während ich gewartet habe, eine Stunde Radio, hat wirklich, du kannst da Disco drin veranstalten. Da war nichts, bestimmt 17.000 Mal rumgeorgelt und so. Und zwar immer noch Saft für einen Anlasser da, aber es hat einfach gefehlt, so dieses Mühe anscheinend an Anschlag hat gefehlt. Und, also das hatte ich bisher noch bei keinem anderen Auto so gehabt.
um da mal den Kontext zu liefern, das Auto ist nicht angesprochen.
Ich auch gerade gefragt.
Ja, und es war tatsächlich die Batterie offensichtlich. Also wir hatten dann auch, ich habe ja ein Auto, hatte Batterieladegerät angeschlossen mit Starthilfefunktion, hat nicht funktioniert. Ich habe die Batterie geladen, hat immer noch nicht funktioniert. Die Frau hat mir Starthilfe gegeben, hat immer noch nicht funktioniert. Und dann habe ich dann verzweifelt
dann Micha hat er sich anschieben lassen von seiner Frau.
Berghoch. Und dann habe ich nochmal das Batterieladegerät angeschlossen und dann hat es tatsächlich funktioniert. Das Problem ist bei dieser Batterie, dass der Minuspol der Batterie sehr zugebaut ist. Der ist. Da kommst du nicht ran mit der Klemme. Das heißt, du musst dir einen Massepunkt suchen irgendwo im Auto. Und es ist ja alles lackiert bei diesen Scheißautos. Und da erstmal einen vernünftigen Punkt zu finden, wo du dauerhaft einen vernünftigen Kontakt hast, das wird schwierig oder ist schwierig. Aber ja, dann möchte ich, wenn wir einmal bei den Autos sind, nochmal die Gelegenheit nutzen. Ich habe es ja schon angesprochen mit dem Tempomaten, das ist ein saugeiles Ding. Also dein Peugeot hat ja schon einen eingebauten Tempomaten und ich habe es ja ein bisschen vermisst bei meinem. Und ich hatte ja das große Problem, auch das wisst ihr schon, aber die Höris noch nicht, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass das hintere Beifahrerrücklicht bzw. der Blinker und dann auch das Rücklicht nicht funktionierte. Und ich habe alle Birnen durchgetauscht und es ging immer noch nicht. Oder Leuchtmittel durchgetauscht und es ging immer noch nicht. Und dann habe ich dann diverse Peugeot-Foren durchforstet und habe dann auch von vielen Leuten gelesen, die das gleiche Problem hatten. Und es ist halt auch da ein Masseproblem, dass bei dem Anschlussstecker quasi es irgendwie ein Massekontakt gibt, der ungefähr so dick ist wie eine Bleistiftmine.
Und auch selbige Qualität hat wie eine Bleistiftmine. Ja.
Genauso bruchfest ist wie eine Bleistiftmine. Und auch so leitfähig ist wie eine Bleistiftmine. Und das ist halt eine totale Schwachstelle bei Peugeot. Und da habe ich den Stecker abgezogen und das war halt die Kontakte beidseitig des Steckers waren total weggebrutzelt. Ich hätte mir quasi einen komplett neuen Lampenträger, so heißt das Ding, bestellen müssen. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Also habe ich dann die Ingenieurslösung genutzt und habe quasi auf eine der Leiterbahnen des Lampenträgers einfach ein Kabel gelötet, also vorher ordentlich angeraut, dann ordentlich Lötzchen draufgebackt, ein Kabel draufgeprömpelt und dann einfach durchgepitcht und eine Lüsterklemme genommen und habe quasi das Massekabel direkt auf die Masseleiterbahn des Lampenträgers geleitet und das hat funktioniert. Seitdem leuchtet und blinkt alles wunderbar, weil das wäre echt TÜV-relevant gewesen.
Ja klar.
Der steht zwar noch nicht an, aber gut, ich fahre auch ungern mit einem kaputten Rücklicht durch die Gegend, ganz ehrlich.
Ja, natürlich, klar. Du hättest noch im Notfall nur auf Fred Feuerstein Antrieb umschalten können, weißt du?
Derweil ist bei mir das dezente Tunen des Rüsselheimers Landadel. Ich habe jetzt einen Termin, um die Scheiben zu tönen hinten, weil das lasse ich jetzt wirklich mal das erste Mal in meinem Leben richtig professionell machen.
Das musst du selber mit Folie machen, mit ordentlich Blasen.
Naja, früher, also ich hatte das schon öfters gemacht und es sah wirklich eigentlich immer gut aus. Also viel Blasen oder so waren da drin, aber ich will es jetzt einmal hier mal perfekt wirklich haben. Und da fahre ich jetzt am 7.7. habe ich Termin. Und wenn das dann gemacht ist, dann werde ich wahrscheinlich mal noch in Angriff nehmen, hier die Alufelgen, die ich mal ganz günstig bei eBay gekauft habe, werde ich dann mal mit neuen Bonus beziehen lassen. Aber dazu so nach und nach, Stück für Stück. Aber bin auch wieder unheimlich zufrieden damit. Also wie gesagt, wenn der Löwe irgendwann mal hops geht, ne, kann ich dir direkt das nächste empfehlen.
Das ist ein Träumchen.
Aber
das ist
echt ein Träumchen. Aber um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen, weil ich habe ja dann in diesem Peugeot-Forum durch Zufall gesehen, weil ich ja dann irgendwie das komplette Peugeot-Forum durchgeblättert habe auf der Suche nach Lösungen, Ansätzen. Und dann stieß ich auf einen Thread in diesem Forum, wo es um die Nachrüstung von Tempomaten ging. Und ich dachte so, Und dann stellte sich raus, tatsächlich, es gibt für einen schmalen Euro den Tempomatenregler. Den brauchst du quasi nur, du musst, bei manchen Peugeot-Modellen ist das quasi schon vorgestanzt, da brauchst du es nur rausbrechen aus der Verkleidung des Lenkrads. Ich musste es dann selber noch händisch rausschneiden mit einem Cuttermesser. Aber auch das ist nicht das Problem. Bestellst du quasi ich habe 26 Euro bezahlt für den Regler des Tempomaten. Und den steckst du quasi einfach nur ein. musst quasi eine Aussparung in die Verkleidung machen, schraubst die Verkleidung wieder ran und dann hast du zumindest den Regler für den Tempomaten dran. Und dann kommt das eigentlich Diffizile. Dann musst du nämlich irgendwen finden, der die Software hat von Peugeot. Mhm. Und dann kannst du in der Software den Tempomaten freischalten.
Da hat, wenn sie heute alle über Tesla herziehen und so, von wem Sachen freischalten, das gab es schon vor 10, 15 Jahren.
Ne? Ja, natürlich.
Das klar. War der Peugeot AUX-Anschluss, musst du ja freischalten lassen. Lauter so Klamotten.
Mhm. Ja, ja, ja. Ja.
Wo du denkst,
ja,
du
schließt ich das auch.
Einfach an
ja, ja.
Und läuft. Nee, vergiss es. Ne?
Also habe ich meine Schrauberwerkstatt angerufen. Die haben gesagt, nee, die Software haben sie nicht. So, ja, okay. Da habe ich dann wirklich bei der Peugeot-Werkstatt angerufen. Ich hatte vor Urzeiten mal hatte ich mal einen BMW gehabt. Und ich habe da ganz, ganz furchtbare Erfahrungen mit Markenwerkstätten, weil du halt irgendwie gerade bei BMW
meine Rede
mit einem ich hatte damals einen relativ alten 3er BMW.
Krass.
Und habe dann, weil der Schlüssel total im Eimer war, der war total abgegrabbelt, ich brauchte einen neuen Schlüssel. Und dann bin ich dann dahin zur BMW-Werkstatt und dann sagte die Dame am Empfangstresen, naja, da müssen wir mal gucken, ob wir da noch so ein Ersatzteil bestellen können für so ein altes Auto. Das Auto war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt.
Ja,
und da habe ich gesagt, es ist nicht meine Schuld, dass BMW seit 10 Jahren keine schönen Autos mehr bauen kann.
Der ist es gegeben. Ich daraufhin einen neuen Job gesucht.
Später hatte ich einen Volvo, einen alten Volvo 940. Und der örtliche Volvo-Händler, der hatte so einen Schrauber, der war total begeistert. Der schraubte total gerne an alten Volvos rum. Und da hast du auch einen Kaffee gekriegt, da du konntest dich dann hinsetzen. Bei BMW wurdest du mit dem Arsch nicht angeguckt, wenn du mit einem 12 Jahren Auto kommst. Bei Volvo konntest du mit einem 20 Jahren alten Auto kommen und wurdest halt noch
ja, sind die ja gerade erst eingefahren. Hier, wenn ja, so der schwedische Stahl in Drachenblut gehärtet ja. Das erste Mal in die Straße.
Genau so war es.
Und bei Peugeot hatte ich dann diesen Typen dran gehabt und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr Tempomaten nachgerüstet, der müsste jetzt freigeschaltet werden. Und dann meinte er so, ja, geht ja nicht bei allen Softwareversionen. Da sage ich, ja, das weiß ich. Dann meinte er, ja, ich habe es bei meinem Mal gemacht. Ja, komm, das mache ich persönlich, komm mal vorbei am Montag. Sag ich, ja, wunderbar, komme ich vorbei. Und dann hat sich der Typ dann da reingesetzt und sagte, er hat das bei seinem nämlich auch mal probiert und irgendwie auch geschafft. Er ist total neugierig, ob das immer noch funktioniert, weil nämlich Peugeot irgendwann auf den Trichter gekommen ist, dass die Leute keine Tempomaten mehr eingebaut haben, sondern nachträglich sich einen Gebrauchten gekauft haben, den Regler gekauft haben und freischalten haben lassen, weil das damals, da kostete der Regler irgendwie noch 70 Euro oder sowas, trotzdem günstiger war, als sich für 300 Euro einen Tempomaten serienmäßig verbauen zu lassen. Und da hat er halt irgendwie auch rumgefuchst und dann hat er auch mehrfach hat er gesagt, ja, das geht jetzt nicht, ich versuche halt irgendwie ohne Internetverbindung, weil irgendwie dieser Laptop da, den kriegen sie auch gestellt von Peugeot, der versucht halt irgendwie aus mit Internet zu verbinden und versucht halt gleich irgendwie Software-Update zu machen. Da sage ich bloß kein Software-Update für die Autosoftware, weil dann geht das nicht mehr.
Das ist so geil.
Und Ende vom Lied war, er hat dann irgendwie so 20 Minuten rumgemehrt. Es hat funktioniert. Mhm. War freigeschaltet.
Geil.
Und ich sagte so, ja, was kriegst du? Also nix. Das ist ja geil.
Ja, so, und die Anzeige war das alles im Armaturenbrett schon drin bei dir?
Ja, genau. Geil. Ist alles schon vorbereitet. Du musst nur, es sind so mehrere Menüpunkte. Ich habe mir das auch bei diversen YouTube-Videos halt auch angeguckt, was du da einstellen musst. Also haben wir zusammen, dann sind wir durch die Menüs durch und haben gesagt, okay, hier müssen wir was einstellen, da müssen wir was einstellen. Und dann hat das funktioniert.
Also das ist jetzt aber reiner Tempomat, wo du einfach nur die Geschwindigkeit feststellen kannst. Oder
genau.
Kannst du auch, weil das konnte meiner, ich konnte auch eine Höchstgeschwindigkeit angeben. Und das war super angenehm, immer im Urlaub hier, Luxemburg, Belgien und so, weil dann konnte ich einfach Bleifuß machen und er ist aber einfach nicht schneller gefahren wie 100 oder 120.
Das kann ich theoretisch auch, aber das funktioniert nicht. Aber bei dem Peugeot 308 von meiner Mutter geht das auch nicht. Der hat den gleichen Regler drin und das...
Weil die Funktion, die fand ich echt gut.
Und das ist standardmäßig verbaut. Okay, jetzt sind wir bei den Autos. Gregor, was macht denn dein Peugeot?
Ach, der läuft. Der TÜV, ja, ich bin jetzt 2 Jahre habe ich jetzt Ruhe, damit ist jetzt alles gut. Und ich sag mal, für heute machen wir hier auch Schluss mit der Autoshow.
Solltest du mal einen Tempomaten haben wollen, Gregor?
Ja, da weiß ich, an wen ich mich wenden soll.
Ich weiß,
soll.
Wie du dann für 26 Euro einen Tempomaten einbauen kannst.
Ja. Vielen, vielen Dank, komme ich direkt
über
auf euch zu.
Gesprochen.
Nein, in dem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch. Liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ja, Micha und ich gehen jetzt in den Pool.
So sieht's aus.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.